Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. Ihr geliebten und gesegneten Menschen, wir reden heute über den Segen, also über etwas, das wir nicht in der Hand haben, aber das durch unsere Hände und durch unseren Mund geht. Es sind heute Morgen so ein paar Dinge passiert, die es ein bisschen schwierig machen, so einfach im Programm fortzufahren. Also mir geht es gerade so. Und ich glaube, ich sage das einfach mal so. Ich glaube, der Segen ist auch immer dann wichtig, wenn eben die Dinge nicht so geordnet einfach laufen, wenn man nicht einfach zum Programm übergehen kann. Reichsmanns wären heute gerne da gewesen, sind aber wieder gefahren, weil ihr Parkplatz nicht für sie benutzbar war. Das ist eine Sache. Ich habe gerade erfahren, dass Hillas Schwester gestorben ist. Das ist eine andere Sache. Hillas Schwester. Habe ich gerade gehört. Und ihr habt vielleicht auch so Dinge mitgebracht, wo ihr sagt, hier, das ist, so, ist auch da, das bringe ich auch mit, wenn ich hier zum Gottesdienst komme. Wie gehe ich jetzt damit um? Und dann kann man das nicht einfach wegdrängen und sagen, so, jetzt ist Gottesdienst und danach kommen die Dinge wieder, sondern die sind ja da. Und ich fand das sehr schön, Johannes, wie du das formuliert hast, wie derjenige, der uns sagt, ich mache alles neu, ja sozusagen sich unter uns mischt und da alles neu macht, mitten in dem Unfertigen und Unpassenden und Störenden, was wir haben. Ich finde das schön und wichtig und das macht für mich das umso wertvoller, dass durch uns in diese ganzen unfertigen und manchmal so eckigen Situationen doch Segen geschieht. Und das hat nicht zur Voraussetzung, dass alles heilig und super ist, sondern es passiert jetzt und hier und unter uns und auch mit dem, was stört. Ich habe zu diesem Thema Segen und Segnen ein Bild mitgebracht. Können wir es sehen? Ja. Das ist eine Monotypie. Ich habe auch gelernt, was das ist, ist aber wichtig. Eine Monotypie der Künstlerin Hilde Schürk-Frisch. Und das Bild ist entstanden im Jahr 1962. Hilde Schürk-Frisch lebte von 1915 bis 2008. Und sie war hauptsächlich als Bildhauerin tätig. Und ich habe den Namen vorher noch nie gehört. Es lohnt sich aber, wenn ihr Zugang zum Internet habt, was auf euch alle zutrifft, den Namen sich mal zu merken und mal zu gucken, was diese Frau alles so gemacht hat. Und wenn ihr Ernst Barlach kennt oder Käthe Kollwitz, dann werdet ihr da so ein bisschen Anklänge sehen. Ihr Leben war interessant, berührend, inspirierend. Sie stammt aus einer reichen Familie und nur deshalb hatte sie als Tochter, also reicher Eltern, die sich das leisten konnten, auch Zugang zu Bildung und Kunststudium. Wie gesagt, sie war Jahrgang 1915. Und dann hat sie einen Juristen geheiratet. Und das hat ihr ermöglicht, ja, künstlerisch tätig zu sein. Ihre Kunst hat im Nationalsozialismus nicht gepasst, sagen wir das mal so. Angeeckt ist sie. Und der Krieg endete für sie 1945 so, dass sie Witwe war mit drei Töchtern, die sie irgendwie durchbringen musste. Da war von den Sicherheiten in ihrem vorherigen Leben nichts mehr da. Das Bild ist entstanden 1962. Es zeigt eine Begegnung mit dem gekreuzigten Jesus. Und es ist eine Monotypie. Warum ist das wichtig? Eine Monotypie ist ein Druck, aber ein Druck, der nur ein einziges Mal entsteht. Also es ist immer ein Unikat. Also nicht wie bei anderen Druckverfahren, wo man eine Druckplatte herstellt und dann kann man beliebig viele oder eine bestimmte Anzahl von Kunstwerken daraus entstehen lassen, sondern eine Monotypie ist immer ein Unikat. Und ich fand das sehr passend, denn jede Jesus-Begegnung ist ja in sich einmalig. Jeder Mensch, der Jesus begegnet, begegnet ihm auf eine einmalige Weise. Oder man kann es auch umdrehen und sagen, jedes Mal, wenn uns Jesus begegnet, dann begegnet er dir und mir auf eine einmalige Weise. Und das ist abhängig davon, in welcher Situation das passiert. Oder wo wir gerade in unserer Biografie sind oder wie die Umstände überhaupt sind, ist es immer einmalig. Und wenn wir uns darüber austauschen, welche Erfahrungen wir haben mit Jesus-Begegnungen, dann gleicht natürlich keine der anderen. Und man kann nicht voraussetzen, beim anderen ist es genauso oder so, wie ich das erlebt habe, ist es richtig. Und da sind wir uns in der Gemeinde ja einig, dass es eine Vielfalt gibt von Arten, wie man Gott begegnet, wie man ihn erlebt im eigenen Leben. Was also ist zu sehen? Ein Mensch blickt auf zum Kreuz. Wobei, das Kreuz ist nur zu erahnen. Jesus mit der Dornenkrone auf dem Kopf beugt sich zu dem Menschen herunter, so als müsse er ihn genau betrachten. Er kommt ihm nah. Was würdet ihr denn sagen, wie er schaut? Das war eine echte Frage. Wie schaut er? Was macht Jesus für ein Gesicht? Gütig. Bitte? Freundlich. Neugierig. Interessiert. Liebevoll. Glücklich. Habt ihr vorher schon mal einen gekreuzigten Jesus gesehen, der glücklich aussieht? Aber hier ist es so, ne? Es ist ein ganz freundliches Gesicht. Ich weiß, dass meine Mutter, die nach dem Krieg aufgewachsen ist im katholischen Polen, sich immer gefürchtet hat vor Kruzifixen. Weil es, sie sagt, es für ein Kind ganz schrecklich anzusehen gewesen, dass da immer diese gemarterte, leidende Figur hängt. Und du bist dran schuld. Das war immer die Botschaft, die das vermittelt hat. Und das hier ist was anderes. Ich glaube, der Ausdruck des Leidens hat auch seinen Raum, aber hier ist es ein anderer Ausdruck. Hier guckt also Jesus einen Menschen an mit all dem, was ihr gesagt habt. Interessiert, neugierig, liebevoll. Er guckt auf ihn, er kommt ihm nah. Dieser Moment der Begegnung illustriert wunderbar, was gemeint ist, wenn vom Segen die Rede ist und vom einander segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, sei dir gnädig, er wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. Dieses Zuwenden des Angesichtes. Was ist der Segen Gottes? Die hebräische Wortwurzel für das Wort segnen, Barak, heißt wörtlich ansehen. Also segnen ist im Kern ansehen. Und diese uralte Segensgeste, dass ein Mensch angesehen wird, dass man ihm sich zuwendet, dass man ihn auch tatsächlich mit Blickkontakt ansieht, ihn anspricht, ihm auch Dinge zuspricht und auch erkennt und anerkennt, nimmt ein ganz wesentliches Bedürfnis von Menschen auf. Man weiß aus der Erforschung vom Verhalten von Säuglingen, dass das Ansehen, das gegenseitige Ansehen von Mutter und Kind oder auch Vater und Kind, aber am ersten natürlich mit der Mutter, einen ganz wichtigen Einfluss darauf hat, wie sich ein Kind später entwickelt in Bezug auf Beziehungen. Wenn ein Mensch mich ansieht von Anfang an, wenn ich ein Ansehen habe bei einem anderen Menschen, dann macht das was mit mir. Und genau diese Situation, das Gesicht einer Mutter, eines Vaters, das sich liebevoll über das Kind beugt und sozusagen im Gesichtskreis des Kindes erscheint, Das bildet dieser sogenannte aaronitische Segen aus dem vierten Buch Mose ab, den Luther so übersetzt: Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Übrigens, das Leuchten, das ist, ich mochte das immer, diesen Begriff. Ich habe einen sehr guten Freund aus meiner ehemaligen alten Gemeinde. Seine Frau und er sind unsere sehr, sehr guten Freunde, unsere Trauzeugen gewesen damals. Und er ist ein Mensch, als ich den kennengelernt habe, denn der würde auch gut als Siegerländer Knörz durchgehen. Er war aber ein Bitterfelder. Der war immer sehr finster, dunkler Bart und so. Ich darf das hier erzählen, weil es... Und dann hat er Enkelkinder gekriegt. Und wenn der sein Enkelkind sah, dann leuchtete dieses Gesicht. Das war ein ganz veränderter Mensch. Das war toll. Ich fand das, also der hat sich für mich immer am besten, hat er mir illustriert, was das bedeutet, wenn ein Mensch liebevoll auf einen anderen schaut und dann leuchtet das Gesicht. Und so habe ich mir immer Gott vorgestellt, wenn er mich anguckt. Dieses Leuchten, was macht die Liebe mit Menschen? Was macht die Liebe mit Gott? Also segnen bedeutet in erster Linie angesehen werden von Gott. Gott selbst ist die Quelle des Segens. Das griechische Wort für segnen, eulego, heißt etwas Gutes sagen. Wenn wir also jemanden segnen, jetzt sind wir bei dem Tun, wenn wir also jemanden segnen, dann sagen wir ihm etwas Gutes zu von Gott her. Wir sagen ihm die Nähe Gottes zu und wir sprechen in Gottes Namen. Wir verleihen sozusagen Gottes Worte unsere Stimme. Und es segnet immer Gott. Es geht durch unseren Mund, durch unsere Hände, aber es ist immer Gott, der segnet. Das Wort segnen im Lateinischen, signare, kennen wir von signieren. Beim Signieren gibt jemand sozusagen seine Unterschrift unter etwas und sagt, das stimmt und da stehe ich mit meinem Namen dahinter, das kommt ursprünglich von mir. Und so müssen wir uns auch vorstellen, beim Segnen signieren wir jemanden mit Gottes Zusage, dass er im Leben des Gesegneten da sein will. Also wir unterzeichnen sozusagen wie Unterschriftsberechtigte in Gottes Namen. Aber es segnet immer Gott durch uns. Und wir sprechen mit Gottes Stimme und wir sprechen in Gottes Sinne und auch mit seiner Autorität. Das macht die Sache so wunderbar, weil wir können wunderbar große Dinge versprechen und herrliche Dinge anderen Leuten zusagen. Und wir machen das ja gar nicht. Und das ist auch der Grund, warum wir, wenn wir segnen, wirklich aus dem Vollen schöpfen können. Weil wir sagen immer Dinge zu, die Gott uns sagt. Wir tun das in seinem Namen. Aber wir sind gar nicht dafür zuständig und ja auch gar nicht dazu fähig, diese Versprechen alle einzuhalten. Also manchmal sind diese Worte einfach sehr groß. Das liegt nicht daran, dass wir so große Möglichkeiten haben, sondern dass der, in dessen Namen wir sprechen, einfach so groß ist und seine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Es heißt also, Gott segnet immer selbst. Und das ist wichtig, gerade wenn manche Worte so groß sind und uns das manchmal auch stört. Oder in unser Leben manchmal nicht passen, wie ich eingangs sagte, manchmal passt es einfach nicht oder es stört oder es eckt an. Gott segnet in vielfältiger Weise. Dieser aaronitische Segen besteht genau genommen aus drei Segenszusagen und sie betreffen ganz unterschiedliche Aspekte unseres Lebens. In Vers 24 heißt es, der Herr segne und behüte dich. Behüten ist ein ganz wichtiger Aspekt des Segens. Wenn wir manchmal auch so für Leute beten, dann beten wir oft darum oder wir geben jemandem so auch im Gedanken einen Segen mit, dass er behütet sein möge. Und da merken wir ganz stark bei dem Thema Behüten, da sind wir an unseren Grenzen. Wir können die wir lieben, nicht behüten. Die Kleinen nicht, die können wir nicht immer in der Hand nehmen. Die Alten nicht, irgendwann können wir nicht mehr füreinander sorgen. Und es gibt bei aller Fürsorge und Mitsorge immer den Punkt, an dem wir sagen müssen, der Rest liegt in Gottes Hand. Und dieser Rest ist sehr groß. Und es ist auch die Voraussetzung dafür, dass wir einander loslassen können und gehen lassen können. Weil wir wissen, Gott will behüten. Er schützt, er schirmt, er sorgt vor, er sorgt für, er hat die Verantwortung. Und wenn ihr so ein Verantwortungsmensch seid wie ich, dann ist das ein unendlicher Schatz, dass man sagen kann, das ist meine Verantwortung und hier endet das. Und dann gebe ich es in Gottes Hand und lasse den Menschen gehen oder die Sache gehen mit Gottes Segen. Und das heißt, Gott behütet. Vers 25 sagt, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott also sieht uns freundlich an. Ich sagte es schon, sein Angesicht leuchtet, wenn er dich sieht. Weil er liebt, wen er sieht. Das ist manchmal ein Aspekt, der je nachdem, wie es uns so gerade geht und wie wir uns selber ansehen, manchmal läuft das bei uns offene Türen ein. Aber ganz häufig ist das auch ein etwas merkwürdiger Gedanke. Man kann sich häufig viel einfacher vorstellen, dass Gottes Strahlen erscheint, wenn er den anderen sieht, als wenn er mich selbst sieht in meiner Situation. Aber es gilt immer und unter allen Umständen, immer und unter allen Umständen, Gott liebt, wen er sieht, wenn er dich anschaut. Immer. Und deswegen wiederholen wir das ständig, weil es immer wiederholt werden muss. Weil das eine Botschaft ist, es reicht nicht einmal zu sagen, ach ja, das stimmt, sondern das will in unserem Leben sich verankern. Und das will in jeder Situation in unserem Leben Raum haben. Und dieser Gott, der dich liebt, will dir gnädig sein. Das heißt, er begegnet in allem an dir, begegnet er dir. Also auch in dem, was Schaden genommen hat, begegnet er dir. Auch in dem, was an dir böse ist und an mir. Er begegnet auch unserer Schuld. Sein liebender Blick auf dich und mich ist gnädig. Das heißt, er erkennt uns und er erlöst uns. Er will erlösen und er will heilen. Und der dritte Aspekt im Vers 26, der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Gott macht, wen er sieht, zum Gegenstand seiner besonderen Aufmerksamkeit. Das drückt dieses Bild hier sehr gut aus. Er wendet sich dir zu und er macht seinen Frieden mit dir. Gott macht etwas, was wir nicht können. Frieden mit Gott und Frieden unter uns. Diese Zugewandtheit Gottes ermöglicht es uns, seinen Frieden mit ihm zu haben. Also eine Gottesbeziehung, die wieder heilen kann. Und diese Zugewandtheit Gottes wirkt sich aus auf alle anderen möglichen Beziehungen, die wir zwischenmenschlich haben. Das heißt nicht, dass alles gut ist oder ohne Probleme, das merken wir ja. Wir sind immer noch Menschen und wir leben immer noch auf dieser Welt. Aber es gibt eine Möglichkeit zum Frieden. Es gibt sie und sie liegt außerhalb unserer Möglichkeiten. Frieden untereinander ist möglich, weil Gott uns liebevoll anschaut. Ich weiß, das klingt gerade in diesen Zeiten so, dass man sich fast gar nicht traut, das zu sagen. Aber Friede ist möglich, weil Gott Frieden macht. Und das sagen wir uns jedes Mal zu, wenn wir diesen Segen einander und uns selbst zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. Was nichts anderes bedeutet als Heil. In manchen Übersetzungen steht für Frieden auch Heil. Und das ist das Gleiche. Da wird etwas gesund zwischen Gott und uns und deshalb auch untereinander. So, und wie macht man das jetzt praktisch? Wie segnen wir einander? Das Wunderbare bei uns Freikirchlein ist, es ist ganz einfach. Jeder darf alles. Ist das nicht schön? Jeder Mensch darf segnen. Es gibt gar keine Voraussetzungen dafür. Es bedarf keiner besonderen Form. Der Segen muss einfach in den jeweiligen Moment passen und es muss dem Menschen angemessen sein. Eine Sprache, die er versteht, eine Gestik, mit der er umgehen kann. Manchmal ist es nah, manchmal ist es distanziert. Manchmal ist es einfach aus der Situation heraus, manchmal bedient es sich einer liturgischen Form. Meistens besteht eine Segenshandlung aus einem Wort und aus einer Handlung, dass das Ganze auch Hand und Fuß bekommt. Aber das kann sehr, sehr individuell sein. Wir können einander segnen mit Bibelworten. Wir können die Worte der Bibel aufgreifen. Man kann zum Beispiel den Segen aufgreifen, wie er am Ende der Briefe manchmal vorkommt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ein Briefschluss des 2. Korintherbriefes. Oder der 2. Thessalonicher Brief endet so: Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Und ganz oft von vorne sprechen wir diesen trinitarischen Segen und versuchen also Gottes Wesenheit in allen Formen abzubilden, wenn wir sagen, es segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Das sind aber keine Formeln, die irgendwie richtiger sind als andere Worte. Das sind Worte, derer wir uns bedienen, weil diese Worte manches ausdrücken, was wir gar nicht im Einzelnen immer formulieren können. Man kann aber auch völlig frei segnen einen Menschen, einfach sagen, was wir ihm in Gottes Namen zusagen wollen. Und wie macht man das praktisch? Manche legen sich die Hände auf. Wir haben, als wir in der Bibelstunde über die Apostelgeschichte nachgedacht haben, oft gelesen, dass da sozusagen der Sache auch Nachdruck verliehen wurde, indem man sich auch berührt, dass man auch die Hände auflegt. Das macht an sich nichts. Das ist jetzt keine magische Verfahrensweise. Es macht den Segen nicht wirksamer oder richtiger. Aber es ist eine Weise manchmal, wie wir von Mensch zu Mensch uns das vermitteln können, dass es auch sozusagen begreifbar ist für uns. Man kann auch die Hände heben, man kann ein Kreuzeszeichen machen, je nachdem, wie es zu dem Menschen passt und was bei ihm sozusagen hilft, dass das ankommt, hier spricht Gott dir zu. Also diese Handlungen als solche bewirken eigentlich nichts. Also ein Segen wird nicht gültig oder ungültig, indem wir das Richtige sagen oder tun. All das drückt nur etwas aus, was immer von Gott kommt. Gottes Segen erfordert unsererseits nur eine Haltung des Glaubens. Der segnet, der muss wissen, dass Gott durch ihn segnet, dass er selber gar nicht derjenige ist. Niemals ist der segnet, die Quelle. Das darf man von einem anderen Menschen noch gar nicht erwarten. Das wäre völlig absurd. Und der gesegnet wird, braucht auch die Bereitschaft, Gott an sich heranzulassen. Also um es zusammenzufassen, der Segen kommt von Gott und er geschieht immer zwischen Menschen, zwischen Zweien oder mehreren. Ein letzter Aspekt. Segen ist ganz oft auch eine Beauftragung. Gleich am Anfang der Bibel, im 1. Buch Mose, lesen wir: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Segen kommt von Gott, aber man hat ihn niemals für sich allein. Gottes Segen, seine Zuwendung zum Menschen, seine Hinwendung zum Einzelnen, hat immer auch Auswirkungen auf unser Leben. Wenn wir segnen, dann geben wir etwas weiter, das wir selbst gar nicht haben, sondern nur geschenkt bekommen haben. Wir geben etwas weiter, was wir nicht besitzen und nicht behalten können, sondern nur weitergeben. Und dann geben wir, und das ist das Wunderbare daran, oft mehr, als wir selbst besitzen. Das ist das Schöne. Man kann auch einem anderen Worte zusagen, die vielleicht einem selber sogar zu groß sind. Wir geben immer mehr, als wir besitzen, denn es kommt von Gott. Das gilt für den Segen, den wir mit unseren Worten zum Ausdruck bringen. Das gilt für den Segen, der sich ausdrückt, indem wir etwas tun, etwas Segensreiches tun oder geben. Und das bedeutet, das drückt sich auch aus in dem Segen, den wir füreinander sind. Dieses "Du sollst ein Segen sein" bedeutet ja nicht, dass man jetzt losgeht und jedem die Hände auflegt und gute Worte zuspricht, sondern es sagt etwas aus über das, was Segen mit uns macht. Es verändert uns. Es bringt etwas in die Welt, das von Gott kommt und das durch uns sich in die Welt hinein vermittelt. Wir geben mehr, als wir besitzen können. All dieser Segen beginnt und endet damit, dass Gott dich ansieht. Und das tut er durch Jesus Christus, der das Zentrum ist unseres Lebens und unserer Gemeinde und der ganzen Welt. Durch Jesus Christus, der dich kennt und der dich liebt, dessen Angesicht leuchtet, wenn er auf dich schaut und der dich heil machen will.